Dann setzen wir unser Studium der Offenbarung fort. Es ist schon länger her, dass wir darin waren. Das letzte Mal gab es nur als Video, gar nicht hier vor Ort. Also es ist schon, und ich weiß jetzt nicht, wo ihr einzeln da steht im Studium, wo ihr aufgehört habt, wo ihr weitergegangen seid. Von daher will ich es nicht unterlassen und es auch nicht als lästig erachten, immer wieder euch da abzuholen, euch da hineinzunehmen. Und dadurch weiß ich, dass das in unseren Inneren immer fester und immer klarer wird. Es geht mir persönlich so. Ich weiß nicht, wie oft ich zum Beispiel einen Predigtext, den ich unter der Woche dann am Sonntag predige, wie oft ich ihn lese. Und für mich persönlich wird es nie langweilig. Ich denke, habe ich doch schon gestern gelesen bei der Vorbereitung. Ich lese nochmal und nochmal. Allein den heutigen Philadelphia-Text, weiß nicht, wie oft heute Morgen ich schon mal wieder gelesen habe. Und ich jedes Mal begiere ich nach jedem einzelnen Wort und Buchstaben darin. Und ich hoffe, dass es bei euch auch so, wenn wir bestimmte Dinge wiederholen, dass es nicht für euch langweilig oder mühsam ist. Auf der anderen Seite, je mehr ich ihn lese, umso mehr ist es in meinem Herzen verankert, ist in meinem Geist verankert. Und ich mache meine Augen zu und ich weiß, wo was steht und ich habe das Wort bei mir. Und je öfter ich über diese Wahrheiten lehre, umso mehr weiß ich, was die Wahrheit ist. Und das bleibt fest bei mir. Und das heißt, diese bestimmte Art der Wiederholung, hoffe ich, wird dazu beitragen, dass bestimmte Dinge einfach bei uns bleiben. Dass wir nicht nur kurz, interessant, gut, sondern dass die bleiben. Weil wenn es bleibt, dann wird es uns verändern. Das wird uns prägen und das wird unser Denken verändern. Und wenn es unser Denken verändert, verändert es unser Fühlen und Handeln. Und darum geht es, dass es Auswirkungen hat. Wenn wir in bestimmten Situationen sind, das muss eine Auswirkung haben. Ich nehme euch ein bisschen da hinein, was wir bis jetzt gemacht haben. Und ich starte so, dass ich euch, ich fange mal für all die, die heute vielleicht zum ersten Mal dabei sind, und ich weiß, wie gesagt, ich kann nicht abschätzen, wo seid ihr schon mal eingestiegen, was habt ihr schon gehört, vorgehört oder nachgehört. Aber grundsätzlich, wenn wir uns mit der Offenbarung beschäftigen, will ich das erste und wichtigste Prinzip sagen: Wir lesen die Offenbarung nicht linear. Das ist, ich halte es für einen sehr wichtigen Schlüssel. Das heißt, wir gehen nicht durch und sagen, das ist eine zeitliche Abfolge von Ereignissen, die dann stattfinden wird. Und dann müssen wir durchgehen und dann können wir sagen, was wann in der Zeit passieren wird. Über die Zeiten, Zeitpunkte, das ist uns nicht gegeben. Uns werden Prinzipien vorgestellt, geistliche Mechanismen, die hinter dieser Welt stehen und Dinge, die sich ereignen. Wir haben weniger eine zeitliche Abfolge, als vielmehr einen ganzheitlichen Blick über die Ereignisse, die heilsgeschichtlich stattfinden. Und das ist, beachtet man das nicht, ist schwierig, wird schwierig. Warum? Wenn man im Kopf hat, okay, das, so wie ich Kapitel 1 anfange, 2, 3, 4 und auch selbst in den Sendschreiben, wenn ich sie lese und dann die Abfolge kommt und dann werden die Ereignisse so nach und nach stattfinden, ist es sehr, sehr schwierig, dann das einzuordnen und sagen, ja, aber was ist dann, was passiert danach und warum ist das jetzt schon oder wird es noch kommen? Also man versucht das Ganze zeitlich einzuordnen und dann kommt ein bisschen in die Schwierigkeiten, den Text zu verstehen und ich glaube sogar, das Eigentliche zu übersehen. Nur als Beispiel, wir sind gerade in der Predigtreihe Markus-Evangelium bei uns in der Gemeinde, in der Endzeitlehre. Und die Schwierigkeit bei dieser Lehre ist das, wenn man meint, dass was Jesus da lehrt, chronologisch ist. Wenn er anfängt und von Kriegen und Kriegsgerüchten und dann über Hungersnöte und so. Und wenn man denkt, das muss alles in der Reihenfolge stattfinden, dann geht man in die Geschichte und guckt, wo ist das alles in der Reihenfolge zeitlich passiert? Und die wird es nicht finden. Weil es geht dann nicht um eine Reihenfolge. Jesus sagt nicht, zuerst werden Kriege sein. Und wenn Kriege dann da waren und danach werden dann Umwälzungen sein politisch und danach werden geografische Probleme auftreten und danach kommen humanitäre. Jesus lehrt keine Reihenfolge, sondern er lehrt die Dinge, die passieren werden. Und die können zu gleicher Zeit passieren, die können hintereinander passieren, die können andersrum passieren und vor allem einzelne Ereignisse können die Folgen von den anderen Ereignissen sein. Eine geografische Katastrophe kann eine humanitäre Katastrophe auslösen, oder? Eine Pandemie kann genauso eine Hungersnot auslösen, wie wir es jetzt zum Beispiel gerade haben. Und es geht nicht um eine Chronologie, sondern geht um die Dinge, die stattfinden. Warum sage ich euch das? Wenn wir bei den 7 Cent-Schreiben sind und bei Philadelphia, kommen wir zu einem Abschnitt und zu einer Gemeinde, die wahrscheinlich von allen diesen 7 Cent-Schreiben, alle Christen hoffen, dass sie es sind. Dass die Philadelphia sind. Aus mehreren Gründen. Und die 2 Hauptgründe ist, da gibt es kein Tadel. Da gibt es nur Lob. Also das ist ein herrlicher Brief. Und dann denkt man, ja, hoffentlich sind wir Philadelphia. Und dann, es ist eine kleine Kraft, aber da passieren viele Dinge. Und dann, ja, genau. Und das ist die Hoffnung. Und zum anderen, und ich denke, einer der Gründe ist, weil man denkt, dass man vor der großen Trübsalzeit entrückt wird. Dass das hier steht, ich werde dich bewahren vor der Versuchung, die auf dem ganzen Erdkreis. Ja, genau. Und dann sagt man, ja, das ist hier, die Text lehrt die Vorentrückung vor der Trübsal und vor dem Antichristen. Und das ist Philadelphia. Und das ist, warum meine Einleitung ist, wenn man dieses Prinzip aber nicht berücksichtigt, dass es hier nicht um eine zeitliche Chronologie ist, sondern meint, dass die 7 Cent-Schreiben die zeitliche Abfolge der Gemeinde Jesu ist, was viele lehren. Dann kommt man in Bredouille, dann kommt man in große Schwierigkeiten, das auszulegen vom Kontext der ganzen Schrift, von dem, was Jesus vorher auch nachher sagen wird, dass die Gemeinde leiden, sterben und verfolgt wird. Man kann das nicht richtig einordnen. Es sei denn, man sagt, das sind alles andere. Das ist alles übrigens dann Laodicea. Weil einem bleibt die Nacht Philadelphia, gell? Da bleibt nur Laodicea übrig. Und was ist mit dieser Gemeinde? Die wurde nicht entrückt. Ja, das ist die laue Gemeinde, die auf der Welt geblieben ist. Ja, entweder ist die Gemeinde entrückt oder nicht. Also ist Schwierigkeit, also chronologisch ist schwierig. Und deswegen, ich bin davon überzeugt, allein aus dem Grund, damit wir nicht rechnen, damit wir keine Zeittabellen machen, was so die Menschen sehr gerne tun, damit das nicht passiert, gibt uns Gott keine Chronologie. Und er lehrt uns so, dass wir, wenn wir anfangen, es chronologisch zu ordnen, große Schwierigkeiten bekommen. Wenn wir anfangen, dann kommen wir bis zu einem, ich kann mich erinnern, ein Lehrer kam zu mir. Und sagte, ja, ich habe so lange daran gearbeitet und habe das alles so angeordnet. Und dann bin ich an den Punkt gekommen und da musste ich alles über Bord wieder schmeißen. Ist so gut vorangekommen, dachte, alles klar, schon eingeordnet und dann, hä? Aber dann, und dann, pff, das ganze Kartenhaus fällt wieder zusammen. Und ich glaube nicht ohne Grund, weil es geht hier um keine, darum geht es hier nicht, dass wir chronologisch hier anfangen zu arbeiten. Wir wollen verstehen, was der Geist uns zu sagen hat, was die Gemeinde erwartet, mit was Jesus mit der Gemeinde und an der Gemeinde und für die Gemeinde tut. Und das zu jeder Zeit. Das ist das zu jeder Zeit und in jeder Gemeinde, an seinem ganzen Leib. Das ist das Erste. Und so glaube ich, ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, wie viele Teile hat die Offenbarung? Wie viele Perspektiven? Wer weiß noch? Hat jemand das gerade gesagt oder habe ich es überhört? Ich habe es überhört wahrscheinlich, gell? Wahrscheinlich habt ihr alle gerade 7 gesagt. Ja, 7 Perspektiven, 7 Teile, die Zahl 7 spielt auf eine große Rolle. 7 Perspektiven von Ereignissen, was Jesus mit der Gemeinde, an der Gemeinde und an der Welt tut, wird uns da gegeben. 7, das heißt, wir bekommen eine ganzheitliche Schau von den Ereignissen. Aber diese ganzheitliche Schau oder wird uns durch 7 verschiedene Aspekte. Das heißt, mit jedem nochmal herantreten, wird uns ein neuer Aspekt deutlich und eine neue Perspektive uns wird gezeigt. Ein anderer Schwerpunkt wird gelegt. Denn es ist so komplex, das Heilsgeschehen und die Geschichte Gottes mit seinem Volk ist so komplex, dass man in einem Zeitstrahl es nicht darstellen kann. Es gibt so viele Nuancen, so viele Dinge, die parallel ineinander greifen und voneinander abhängig sind, dass es nicht möglich ist, dass auf einmal so, das ist so. Aber da muss man das noch berücksichtigen, aber da muss man darüber noch nachdenken und das ist noch wichtig und das macht es so schwierig. Das sind so viele Nuancen, so viele Aspekte, die man damit berücksichtigen muss. Und von daher bekommen wir so eine umfassende Sicht. Genauso aus diesem Grund gibt es die 4 Evangelien. Weil das Leben Jesu auf dieser Erde, deswegen gibt es 4 auf der Erde, 4 Himmelsrichtungen, ist so komplex, dass es 4 verschiedene Perspektiven braucht, um das Leben Jesu anzuschauen. Und selbst davon ist es eine gewisse Auswahl. Es ist sehr komplex. Und von daher haben wir auch, was die Gemeinde betrifft, dieser geistliche Organismus ist sehr komplex. Und darum haben wir sieben verschiedene Perspektiven von dieser Gemeinde. Und die finden wir in diesen sieben Sendschreiben. So, das heißt, ein ganzheitliches Bild von der Gemeinde bekommen wir durch die sieben Sendschreiben. Und in jedem von diesen Sendschreiben werden verschiedene Aspekte der Gemeinde beleuchtet. Und wir können uns da nicht rausnehmen und sagen, ah ja, Philadelphia ist unseres, alles andere sind wir nicht, haben wir nicht, wollen wir nicht. Nein, nein, alles gilt uns und alles müssen wir berücksichtigen. Und ich hoffe, in der Zeit der Studien, der vorhergehenden Sendschreiben, konnte ich euch das zeigen, was es mit uns auch heute zu tun hat. Von Ephesus, wie gesagt, bis gleich Philadelphia. Ich möchte euch ein erstes Schaubild kurz zeigen. Und zwar, könnt ihr es von da hinten sehen? Schlecht, okay. Dann erkläre ich ganz kurz. Es geht um Folgendes. Die erste Szene, der erste Abschnitt umspannt die ersten drei Kapitel der Offenbarung. Kapitel 1 bis Kapitel 3. Das ist der erste Blick, den wir bekommen. Und die Perspektive ist, da ist Jesus in der Mitte der Gemeinde. Und so haben wir eine Ausgangsgrundlage. Wir haben so einen Start in die Offenbarung. Was alles dann beschrieben wird, hat was mit dem Zustand der Gemeinde zu tun und das, was Jesus für sie getan hat, tut und tun wird. Das heißt, die Gemeinde und ihre Berufung und ihr Zustand ist der Auslöser für all die Umwälzungen und für all die Ereignisse, die stattfinden. Und damit man gleich zu Beginn versteht, warum, was ist mit der Gemeinde, was hat es mit dieser Gemeinde auf sich, dann bekommen wir einen Einblick. Und ich... Nachdem so eine Vorstellung in den ersten drei Versen ist vom Buch, Thema vom Buch und dann wir den Verfasser kennenlernen, den dreieinigen Gott, haben wir im Zentrum die Verse 9 bis 20, das ist der Menschensohn, der inmitten der sieben Leuchter wandelt. Ihr habt es bestimmt noch in Erinnerung. Und das ist wirklich sehr wichtig, weil hier wird Jesus als in die Mitte gestellt, in der Mitte der Gemeinde. Und dann wird er beschrieben mit allen Aspekten, die wir uns angeschaut haben, was er für die Gemeinde ist. Und die Art und Weise, wie er beschrieben wird, hat was damit zu tun, was mit dem Zustand der Gemeinde ist. Oder andersrum. Der Zustand der Gemeinde hat was mit der Beschreibung Jesu zu tun. Ich erinnere euch nun darum, wenn wir jetzt gleich in Vers 7 gehen, werde ich euch das hier nochmal vom Sendschreiben Philadelphia aufzeigen. Und dann folgen eben diese sieben Sendschreiben. Und da haben wir im Prinzip viele Pfeile habe ich dahin gemacht. Das sind so keine gute Situation Gemeinde. Ein Ausrufezeichen ist ein Smyrna Gemeinde, ist eine leidende Gemeinde, da haben wir kein Tadel. Und eine Gemeinde, da habe ich ein Herzchen gemacht, da gibt es eine herrliche Aussage, dass Jesus sie liebt. Und da gibt es kein Tadel, aber Lob, ja. Und diese Gemeinden haben viel gemeinsam, Smyrna und Philadelphia haben viel gemeinsam. Aber da kommen diese sieben Sendschreiben, aber warum ich das euch nochmal zeige, das hat was mit dem zu tun, wie Jesus uns vorgestellt wird. Das Handeln Jesu mit der Gemeinde hängt von ihrem Zustand ab. Und das gucken wir uns gleich also in Philadelphia gemeinsam an. So, dann will ich euch, genau, vielleicht noch kurz dieses Schaubild als Erinnerung, das kennt ihr auch, dass der siebenarmige Leuchter als das Zeugnis der Gemeinde in dieser Welt dargestellt, als das Licht dieser Welt Jesus und auf diesem sind dann diese Leuchter drauf. Und das sind diese sieben Gemeinden. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Also wir sind am Ende. Wir gucken uns die letzten zwei miteinander an. Und vom Aufbau ist das so ein bisschen der Höhepunkt, ist dann Thyatira. Ich zeige euch gleich einen Kontext von Philadelphia und dann reden wir nochmal ganz kurz über den Zustand dieser Gemeinde. Aber das ist ungefähr so das Bild von den sieben Sendschreiben. Die werden uns so dargestellt. Wer das haben möchte oder noch nicht hat, ich habe das als PDF oder ich kann es euch ausdrucken, überhaupt kein Problem. Dabei belasse ich es. Dass einfach gedanklich kurz wieder in der Offenbarung sind, gedanklich wieder bei den Sendschreiben sind. Und jetzt gehen wir direkt in Philadelphia und schauen uns das miteinander an. Das Erste, was ich mit euch machen möchte, so. So, Ah, habe ich das denn im Büro gelassen? Das Erste, was ich mit euch machen möchte, ich möchte mit euch so starten, wie ich letzten Seminar aufgehört habe. Ich habe gesagt, ich werde euch den Zusammenhang, den Kontext zwischen Philadelphia und Sardes aufzeigen. Also es gibt eine innere Logik innerhalb der Sendschreiben. Also die verschiedenen Aspekte werden beschrieben und es gibt eine innere Logik. Das heißt, ich mache euch ein Beispiel. Wenn wir beim Ephesus starten, sondern wird das deutlich, was ich gerade gesagt habe, uns wird am Anfang gleich erst eine Wahrheit deutlich gemacht. Es ist wichtig, dass Jesus im Zentrum ist. Jesus, die Liebe zu Jesus, die erste Liebe, die soll bewahrt werden. Liebe zu Jesus und zu seinem Erlösungswerk. Das steht im Fokus. Und wenn eine Gemeinde zwar lehrmäßig gut aufgestellt ist und da gut arbeitet und alles andere in der Lage ist zu prüfen, orthodox oder konservativ oder was auch immer ist, aber das Eigentliche aus dem Fokus verliert, nämlich dass es um Jesus geht und um sein Erlösungswerk, dann hört diese Gemeinde auf, ein Leuchter und eine Kraft in dieser Welt zu sein. Sie hat keine Botschaft mehr. Sie hat Theologie, aber kein Evangelium mehr. Und das steht im Zentrum. Das ist so beginnt die sieben Sendschreiben und Jesus beginnt so bei Ephesus und sagt: Ich sage euch von Anfang an, es geht um mich. So bei allem, es geht, ich muss im Zentrum stehen und die Liebe zu mir steht im Zentrum. Das ist Ephesus. Und dann geht er als nächstes zu Smyrna und sagt: Was wird aber die Folge sein? Diejenigen, die mich lieben und die mich bewahren, für die wer wird die Folge sein? Die werden verfolgt werden. Und die werden verfolgt und manche werden sogar sterben. Die werden ins Gefängnis dafür kommen. So, diese Jesus, an Jesus festhalten, wird Konsequenzen bringen, wird Bedrängnisse bringen. Das ist, was Jesus verheißt. Er sagt nicht, ich werde euch aus diesen Bedrängnissen rausnehmen. Wenn ihr mich liebt, wird ihr kein Problem mehr haben. Im Gegenteil, es wird Bedrängnisse bringen, wenn ihr an mir festhält. Das ist, was die Botschaft ist. Und Jesus sagt auch, warum er es zulassen wird. Die Bedrängnisse, in Smyrna heißt es, der Teufel wird euch in die Gefängnisse werfen. Aber Jesus sagt, warum? Schaut mal in Kapitel 2, nur ganz kurz, Vers 10. Fürchte dich nicht von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Und jetzt schaut mal, warum? Damit ihr geprüft werdet. Was wird jetzt auf die Probe gestellt? Was glaubt ihr? Die Liebe zu Jesus. Ob Jesus immer noch im Mittelpunkt steht, ob sich alles bei uns um ihn dreht oder doch um unser Haus, doch um unser Wohl, doch um unsere Gesundheit. Sind wir immer noch bei ihm und ist er uns das Wichtigste? Ist er unsere Liebe oder sind andere Dinge doch in der Mitte unseres Herzens? Und wie wird das deutlich? In einer schwierigen Situation, richtig? Willkommen in unserer Zeit. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir da Klarheit haben. Weil dann auf einmal wird deutlich, da ist die Liebe zu Jesus und sein Wort und da ist meine Vorstellung, meine Liebe zu mir und zu meinem Wort und zu meinem Leben. Und jetzt, da wird es in Frage gestellt. Wenn es nie in Frage stellt, kann jeder sagen, ich liebe Jesus und lebe sein Leben. Da kann jeder sagen, dass er ihn liebt. Aber erst in Bedrängnissen wird deutlich, ob es wirklich so ist. Und darum erlaubt Jesus, dass der Teufel, wichtig, erlaubt Jesus, das wird heute deutlich, dass der Teufel ihn in Bedrängnis bringt und in Gefängnis wird, damit die Wahren offenbar werden. Das ist Läuterung. Petrusbrief spricht hier eine deutliche Sprache und hören wir hier heraus. Also so geht's, Liebe zu Jesus und dann wird diese Liebe geprüft. Wo ist die große Gefahr, dass man diese Liebe verliert? Es ist die Liebe, die Jesus aus dem Liebe zu anderen Dingen. Darf ich jetzt so pauschal, das ist die Liebe zur Welt. Und das ist die Verführung und die Versuchung. Und schaut mal, während in Ephesus die Werke der Nikolaiten, das sind die falschen Lehrer, noch gehasst wurden, dann beginnt in Pergamon so, dass sie dann toleriert werden. Heißt in Pergamon, ich weiß, wo du wohnst, und dann geht es, Vers 14, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliam festhalten, der den Balak lehrte und so weiter. Und dann hat es den Götzendienst, Götzenopfer und Unzucht und zu treiben. Und es ist die Rede von der Lehre Nikolaiten. Das heißt, es ist eine Lehre, die Christus aus der Mitte bringt und die Menschen auf etwas anderes ausrichtet. Das beschreibt die Bibel als Götzendienst. Wenn man mit dem Bräutigam, mit dem man verlobt ist, wenn man jemand anders liebt als den Bräutigam, wisst ihr, was das ist? Das ist Unzucht. Das ist Ehebruch. Und darum spricht die Bibel diese Sprache. Nochmal, ganz wichtig, Offenbarung ist eine Bildersprache. Glaubt mir, genauso wie es weniger um Biliam buchstäblich geht oder später um die Isabel und all diese Dinge, genauso geht es nicht in erster Linie um einen Götzendienst und eine Unzucht, sondern hier geht es um ein Bild, das dahinter steht. Man geht fremd. Man betet andere an, man liebt andere. Und in dem Fall geht es weg von Christus zu bringen. Und hier ist eine Lehre, die weg von Christus bringt. Und das ist Pergamon. Und so gibt es in dieser Gemeinde welche, die Christen weg von Christus bringen, auf andere Dinge ausrichten. Und diese Gemeinde, sie toleriert sie. Sie glaubt das zwar noch nicht, aber sie macht nichts dagegen. Sie sind da. Okay, das ist deine Meinung. Okay, glaub, was du willst. Ich glaube das nicht. Aber bist halt da. Und daraus entwickelt sich, aus dieser Toleranz kommt nämlich Akzeptanz. Und das ist Thyatira. Nach einer Weile, nachdem man das toleriert hat, beginnt man das zu akzeptieren. Und wenn man es beginnt zu akzeptieren, beginnt man das selber zu leben. Und das sind die Folgen von Thyatira. Da ist eine falsche Prophetin, die lehrt das eben, die bringt Menschen dazu, mit dieser Lehre, mit diesem Lebenswandel, mit dieser Philosophie, mit dieser Einstellung Unzucht zu treiben, weg von Jesus zu bringen. Das ist der ganze Gedankengang, weg von Jesus zu bringen. Und jetzt kommen wir zu einem Wichtigen für heute, um was es hier geht. Wo liegt das Problem? Wo ist die Verführung? Wo ist die Lehre? Wo ist die Schwierigkeit? Ich möchte euch die kurz zeigen. Geht mal mit mir, Kapitel 2, Vers 25. Wir nähern uns jetzt Philadelphia an, damit wir es verstehen, um was es da geht. Vers 25. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. So, der Auftrag ist an den Rest, an den Überwinder, an den Rest in Thyatira ist, was zu bewahren, welche Werke zu bewahren. Die Werke Jesu zu bewahren. Nicht, ich bewahrt eure Werke. Jesus sagt jedes Mal, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Werke. Jesus kennt die Werke der Gemeinde und er sagt, nicht bewahre deine Werke, da gibt es nichts zu bewahren, sondern bewahre was ich getan habe. Das ist die Verführung, das ist die Irrlehre, sich auf etwas anderes zu verlassen, als auf das, was Jesus getan hat. Letztlich ihn und sein Erlösungswerk zu verwerfen und sich irgendeiner anderen, ob Religion, ob Philosophie, ob einer Überzeugung, sich hinzugeben und sagen, das macht mein Leben aus. Danach strebe ich, danach lebe ich. Und hier seine Werke zu bewahren. Jetzt ist die Folge, wenn man nicht Jesu Werke bewahrt, sondern sich auf seine Werke verlässt, wisst ihr, was die Folge ist? Das ist Sardes. Und Sardes ist, du hast zwar den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Du sagst, du bist lebendig, geistlich lebendig. Aber du bist geistlich tot. Warum? Weil du dich auf deine eigenen Werke verlässt und nicht auf meine Werke verlässt. Das ist geistlich tot, sich auf seine Werke und somit auf seine Gerechtigkeit. Schaut mal, seine eigene Gerechtigkeit ist ja die, dass man sich für gerecht erklärt. Nicht nur, dass man sagt, ich habe ein Recht, sondern ich bin auch gerecht, gerechtfertigt. Ich habe einen Anspruch. Ich kann vor Gott bestehen. Und hier lehrt Jesus durch die Sendschreiben, sagt, wenn du nicht meine Werke bewahrst, sondern auf deine Werke dich verlässt, bist du tot. Du bist tot. Das ist ganz, ganz wichtig. Warum? Schaut mal Vers 2 in Kapitel 3. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Denn ich habe von meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Das ist das Urteil. Ich kenne deine Werke und weißt du was? Die reichen nicht. Das ist die Botschaft. Die reichen nicht. Und jetzt könnt ihr euch erinnern, wenn all die dabei waren, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn man das liest, dann denkt man, oh, Jesus hat meine Werke geprüft und sagt, die reichen nicht. Was ist die Folge? Da machen wir halt noch mehr Werke. Und ich sage so, das ist die Gefahr, das ist Irrlehre. Wenn dann auf einmal dann die Pastoren und die Prediger und die Lehrer sagen, hier steht, Jesus hat uns geprüft und sagt, deine Werke reichen nicht. Also, wir müssen Gas geben. Und dann wird ein Katalog aufgestellt, was du alles tun oder nicht tun darfst. Und wisst ihr, was das ist? Das ist Gesetzlichkeit. Und die klingt aber so biblisch. Und das ist auch die Verführung. Man kann mit Bibelstellen argumentieren. Guck mal, Gott, jetzt sagt, ich habe deine Werke nicht für richtig, nicht gut befunden. Und das erzeugt in uns, in unserem Fleisch automatisch, oh nein, ich habe Angst, da muss ich ja was tun. Und dann, wenn jemand kommt, ja, ich sage dir noch, was du tun musst, dann ist die Konsequenz ruckzuck da. Da ist auch nicht mal ein Hinterfragen da, ob das richtig ist oder nicht. Versteht ihr? Da liefert einer einen nur noch die Anwendung von meinem schlechten Gewissen. Ja, ich will aber nicht verloren gehen. Ich will ja genügen. Also, was muss ich tun? Was muss ich tun? Und dann kommt, je nachdem, in unserem Kontext wird gesagt, was wir tun oder nicht tun müssen. Und da ist die Verführung. Versteht ihr, warum die Verführung da so groß ist? Das ist Verführung. Sich auf etwas anderes zu verlassen als auf Jesus ist Verführung. In welcher Form auch immer. Ob religiös, gesellschaftlich, politisch, militärisch spielt keine Rolle, sich auf etwas anderes zu verlassen. Allein auf Christus und sein Werk ist Verführung und ist Abfall. Wichtig für uns, für heute, für Philadelphia, das ist Abfall. Warum? Wenn Menschen auf sich selbst und ihre eigene Kraft sich verlassen, dann guckt Jesus diese Menschen und ihre eigene Kraft an und sagt, ich guck's mir mal an. Und dann guckt es an und sein Urteil ist, reicht nicht. Und jetzt kommt der Punkt, was machen wir daraus? Entweder sagen, oh nein, reicht nicht, also Gas geben, oder wir sagen, ja, was dann? Und Jesus sagt, meine Werke genügen. Meine Gnade. Mein Werk reicht. So, wenn, das ist der Unterschied zwischen Evangelium und das ist der Unterschied zwischen Gesetz. Ob man sagt, das reicht nicht, also gib Gas, oder sagt, das reicht nicht, also darum haben wir und brauchen wir Jesus. Das ist die Botschaft auch des Evangeliums in den Sendschreiben. Und so wird dieser Gedankengang Stück für Stück entfaltet. In Einzelheiten haben wir uns das, hoffe ich, gut angeschaut. Und ich habe bewusst, wie bei den ersten 5 Büchern Mose, mir Zeit genommen, die Sendschreiben genau anzuschauen, weil sie die Grundlage geben für alles, was später kommt. So wie die 5 Bücher Mose die Grundlage sind für das, was später in der Bibel kommt, so sind diese 7 Sendschreiben die Grundlage für alles, was später kommt. Das muss man genau anschauen. Und dann kann man mehr oder weniger überfliegen. Dann, aber weil man das die Ausgangssituation verstanden hat, um was geht es hier eigentlich? Also, das ist die Situation. Jetzt schaut mal, jetzt kommen wir zu Philadelphia. Sorry für die lange Hinführung, aber jetzt haben wir es geschafft. Aber es ist wichtig. Warum? Ich bin so aufgewachsen. Philadelphia, erstens, ist die Gemeinde, die alle gerne wären. Zweitens ist die Gemeinde, die entrückt wird. Und drittens die Gemeinde, die, obwohl sie klein ist, viel Kraft hat und große Evangelisationseifer hat. Also sie kann viel in der Welt bewirken. Warum? Weil Jesus ihr eine Tür geöffnet hat. Und der Fokus ist, was sie in der Welt tut. Obwohl sie klein ist, kann sie viel machen. Aber das ist nicht die Botschaft. Das ist nicht der Kontext. Und den Kontext möchte ich euch zeigen. Bevor wir lesen es jetzt einmal durch und dann nehme ich euch hinein. Und versuche erstmal zu zeigen, um was geht's, und dann gehen wir in die einzelnen Aussagen und ordnen in diese Aussage die einzelnen Verse ein. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Entschuldigung, ich muss kurz einen Schluck trinken. So, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern Lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren von der Stunde Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So, das ist Philadelphia. Gewaltig, herrlich, viel, viel zu entdecken. Wollen wir uns im Einzelnen uns anschauen. Bevor aber im Einzelnen eine grobe Einrichtung und Ausrichtung, um was es hier geht. Nochmal, Sardes dachte, sie haben viele Werke und haben sie auf sich verlassen und nicht auf das Werk Jesu verlassen. Und darum hat aber Jesus gesagt, ihr seid tot. Was ist das Kennzeichen von Philadelphia? Was sagt Jesus, was ist das Kennzeichen von ihnen? Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür von dir gegeben, niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft. Was macht Philadelphia aus? Kleine Kraft. Ist das gut? Vom Kopf gut. Praktisch, alle wollen große Kraft haben. Richtig? Kraft zum Überwinden. Kraft zum Leben, Kraft zum Glauben, Kraft zum Tun, Kraft, 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 alle wollen Kraft. Die Gemeinde, aber die einzige Gemeinde, von der es buchstäblich heißt, ich liebe dich, und eine gewaltige Verheißung ist Philadelphia. Und bei ihr heißt, du hast eine kleine Kraft. Das ist ein Paradox, gell? Und versteht ihr warum? Was ist das Kennzeichen der Philadelphia? Sie hat keine eigene Kraft. Sie ist von der Kraft, die ist nicht so groß wie Sardes gesagt, wir leben. Oder wie die Thyatira, ich kenne deine Werke, Liebe, Glauben, da ist einiges da. Nein, das Kennzeichen dieser Gemeinde ist, im Gegensatz zu Sardes, die kann aus sich selbst nichts tun. Und hier geht's, liebe Freunde, ich werde euch das jetzt im Einzelnen zeigen, nicht in erster Linie um ihr Evangelisationseifer. Es geht nicht darum, oh nein, wir sind so eine kleine Gemeinde, unser Budget ist so klein, wir haben so wenig Mitarbeiter. Aber Jesus hat verheißen, dass wir viel schaffen werden. Die geistlichen Prinzipien, die stimmen, dass Gott aus wenig viel macht. Dass Gott gerade das Wenige sucht, um viel zu machen. Aus welchem Grund? Damit sich niemand rühme. Das heißt, Gott sucht bewusst das Schwache, das Kleine, das Verachtete, um darin und durch sie zu wirken, damit absolut klar ist, es sind nicht sie, sondern er. Und das hat natürlich auch Auswirkungen übrigens auf unser Missionseifer, auf Evangelisation, Gemeindedienst, auf all diese Dinge, Zeugnischarakter, all das. Aber das steht nicht im Mittelpunkt, das ist alles die Folge von dem. Bevor man darüber redet, über das Zeugnis, müssen wir das Prinzip verstehen. Nur nebenbei, das ganze Verständnis, ja, wenn wir uns zu Bünden zusammenschließen, wenn wir als Kirchen uns in ökumenisch engagieren und all unsere Kräfte versammeln, dann haben wir finanziell, dann haben wir Manpower, dann haben wir Reichweite, da können wir viel in dieser Welt bewirken, richtig? Das ist das Verständnis der ganzen ökumenischen Bewegung. Wisst ihr, was das Bild ist? Turmbau zu Babel. Hey, wenn wir zusammenbleiben, wenn wir uns zusammentun, dann können wir bis zum Himmel. Da bauen wir etwas, wo Menschen zu Gott kommen können. Wir bauen einen Tempel, da können sie zu Gott aufsteigen. Und Gott sagt, will ich nicht. Und zerstört das. Und zerstreut. Nicht Menschen machen sich einen Namen. Das ist übrigens der Grund. Damit wir uns einen Namen machen, sagen die. Nicht Menschen machen sich und Gott einen Namen. Gott macht sich einen Namen. Mensch nicht. Mensch macht sich keinen Namen. Und dann, sorry für den kurzen Exkurs, und das ist Turmbau zu Babel, Kapitel 11, richtig? Und Kapitel 12 ist die Berufung von Abraham. Und da ist ein Mann, und Gott pickt einen Mann an Heiden, einen Götzendiener, keinen tollen, nimmt raus und sagt, ich werde dir einen Namen machen. Und in deinem Namen werden sie die Nationen der Erde. Das ist der Gegensatz. kleine Kraft. Und daraus mache ich Großes, damit niemand auf die Idee kommt, das hat man selbst gemacht. So, Philadelphia steht erstmal mal für die Botschaft, was zu bewahren ist oder um was es geht. Es geht darum, um eine kleine Kraft, und zwar nicht aus eigener Kraft. Es kommt nicht auf unsere Werke an. Schaut mal, wie Vers 8, nur ganz kurz. Ich kenne deine Werke, richtig? Und ja, schon, was kommt dann? Als ob dann viele Ausleger tun sich schwer, weil sie denken, jetzt kommt ein Gedankenbruch. Ja, von welchen Werken redet er? Siehe, ich habe geöffnet, ich habe eine Tür geöffnet. Entschuldigung, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft. Ich kenne deine Werke. Und was ich weiß ist, du hast eine kleine Kraft. Du kriegst allein nichts hin. Und jetzt, wir werden darüber nachdenken, von welcher Tür ist aber hier die Rede. Welche Tür hat er aufgemacht? Ja, für das Evangelium, für die Verkündigung. Nein, 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 nein. Welche Tür hat er da aufgemacht? Werden wir uns gleich anschauen. Aber ihr versteht von dem Gedanken, warum jetzt Philadelphia kommt. Weil die Gemeinde, die Christus und sein Werk im Zentrum hatte, ihn verloren hat im Zentrum. Und ein Irrlehrer kam in die Gemeinde, die Menschen von Jesus und seinem Werk weggebracht haben. Und zuerst haben sie diese falschen Lehren toleriert, dann haben sie akzeptiert und die Folge sind, sie sind geistig gestorben. Und jetzt kommt Philadelphia, wo sie, worauf kommt es aber an? Also wir können im Prinzip an den Sendschreiben das Evangelium entfalten. Worauf kommt es jetzt aber an? Und es kommt nicht auf deine Kraft an, sondern kommt auf Gottes Kraft an. Das ist die Botschaft von Philadelphia. Und warum? Warum kommt es nicht auf deine Kraft an? Und selbst wenn sie klein ist, warum kommt es, auf wen kommt es denn an, wenn wir kleine Kraft haben? Schau mal, da passieren einige Dinge. Und das gucken wir uns im Einzelnen an. Ihr versteht vom Kontext, versteht vom Gedanken, warum Sardes und jetzt Philadelphia nach Sardes kommt. Da ist jemand, ich sage so, Sardes ist Werkegerechtigkeit. Du denkst, du lebst, das tust du nicht. Deine Werke sind nicht, reichen dir nicht, die du tust. Werkegerechtigkeit. Ich habe deine Werke nicht für gut befunden. Auch wenn du so fromm und fleißig hier tust, das reicht dir nicht. Und dann kommt Philadelphia, du hast kleine Werke, da ist nicht viel da. Aber das ist okay. Denn was, warum? Es kommt auf meine Werke an. Das ist Philadelphia. Es kommt auf das, was ich tue. Ich gebe euch 1, 2 Minuten Zeit. Überfliegt diese Verse, bevor ich sie euch gleich auslege. Und schaut und notiert euch, was steht, was Jesus da tut und was steht, was sie für das Philadelphia tut. Überfliegt mal, macht ein kleines Bibelstudium. Ich werde euch da unterbrechen, ihr werdet nicht komplett durcharbeiten können, aber nur, dass ihr schon mal gedanklich euch da reinarbeitet und hoffe auch dann seht, was ich euch gleich zeigen werde. Also guckt, was tut Jesus in Philadelphia? Und was tut Philadelphia in Philadelphia? Diese Stelle kommt mir so bekannt vor, in der Schule. Langes her. Ja, genau. Aber da hat mein Lehrer meistens seine Zeitung ausgepackt. Sammeln wir ein bisschen. Was tut Jesus in Philadelphia? Wer hat was gefunden? Einfach in den Raum mal werfen. Er öffnet Türen. Ja, er hat eine Tür geöffnet. Okay, was noch? Aha, er macht, dass die Nation niederknien. Sehr gut. Was noch? Er bewahrt sie, richtig? Er öffnet Tür. Was noch? Bitte? Er schreibt, macht sie zu einer Säule. Er kommt bei. Wer macht das alles nicht? Die Gemeinde. Wer bewahrt sich? Die Gemeinde? Wer macht sich zu einer Säule, zu einem Tempel, zu einer Stadt? Wer macht, dass die anderen kommen und sich vor einem beugen? Wer bringt dazu, dass die Juden kommen und die Gemeinde merken, dass sie geliebt ist? Merkt ihr, wer macht's nicht? Das ist nicht, und ihr habt evangelisiert und ihr habt den Juden gepredigt und sie kamen und haben mich erkannt und ihr habt euch bewahrt und ihr werdet auch in der Versuchung, werdet ihr an mir standhaft festhalten und werdet euch bewahren bis ans Ende. Das ist nicht die Botschaft. Die Perspektive ist, wisst ihr, ihr habt eine kleine Kraft, aber wisst ihr, was ich alles tue und tun werde? Das ist die Perspektive. Und darum geht es hier. Was muss die Gemeinde oder was tut die Gemeinde? Festhalten. Wort bewahren. Namen nicht leugnen. Was hast du, Andi? Siegeskranz. Nicht zu. Und ja, wichtig, guck mal. Vers 11 nochmal. Ich komme bald. Halte fest. Was du? Aha. Was muss man nicht festhalten? Oder andersrum? Oder man hält fest, was man hat. Nicht was. Und erarbeite dir den Siegeskranz, damit du ihn am Ende bekommst. Aber wenn du es nicht schaffst, dann kriegst du ihn halt nicht. Man hat ihn schon, oder? Man hat etwas, was man bewahren soll. Man muss sich das nicht er. Versteht ihr die ganze Intention? Und dabei aber, wenn dieser Abschnitt in erster Linie nur auf einen Evangelisationseifer der Gemeinde ausgelegt wird, was entgeht da einem? Es entgeht die Botschaft der Evangelisation. Was haben wir denn zu verkündigen da? Was haben wir denn den Leuten zu sagen? Bevor wir darüber nachdenken, was für ein Zeugnis wir sein sollen als Philadelphia in dieser Gemeinde, müssen wir nachdenken, was Christus für uns, was ist der Inhalt? Das ist das Zeugnis. Der Inhalt des Zeugnisses ist das, was Jesus in und für Philadelphia tut und mit Philadelphia tut. Und das ist die Perspektive. Und ich sage euch warum. Weil wir so darauf trainiert worden sind, auf das, was wir alles tun und leisten müssen. Und weil wir ja Gott gefallen wollen, gucken wir immer noch, was muss ich tun, was muss ich tun. Und Gott gibt uns eine Botschaft. Er sagt, Freund, komm mal runter und schau dir erstmal an, was ich für dich getan habe. Jetzt, lass mal, ist gut. Du hast dich bemüht, ich habe deine Werke mir angeschaut, aber weißt du was? Nicht für gut befunden. Und jetzt hör mal auf, jetzt sage ich dir mal, was ich tue. Schau mal, was ich tue. Und mein Werk genügen. Sie, mein Werk ist vor Gott für vollkommen befunden. Deine Werke nicht für vollkommen befunden. Mein Werk für vollkommen befunden. So, worauf wäre es sinnvoll, sich zu verlassen? Definitiv nicht auf seine Werke, weil die werden nicht vor Gott vollkommen sein. So, ihr versteht die Ausrichtung, ihr versteht die Stoßrichtung von Philadelphia. Und da versuchen wir jetzt durchzugehen und einige von diesen Perlen in diesem Kontext zu auszulegen. Da zu verstehen, weil wenn man das überfliegt, oder andersrum, wenn man diesen roten Faden nicht vor Augen hat, dann entgehen wirklich schöne Perlen. Man versteht nicht, warum sie an diese Stellen, warum auf einmal jetzt die Rede ist von einem heiligen Haftigen. Warum ist hier die Rede vom Schlüssel Davids? Warum ist die Rede davon von einer Tür? Warum ist die Rede von einer Synagoge Satans? Warum ist die Rede von der Liebe, dass sie erkennen, dass ich dich geliebt habe? Warum ist die Rede von einer Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis? Warum ist auf einmal die Rede von einem Tempel, von einer Säule, von Jerusalem? Um was geht's hier eigentlich? Evangelisation? Nicht in erster Linie. Was ist das Thema? Wie passt das Ganze zu diesem, du hast eine kleine Kraft, aber macht nichts, meine Kraft. Es geht um meine Kraft. Ihr kennt doch alle diese Aussage, gell? Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum sagt Paulus, darum will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Freunde, all die euch jetzt gerade echt schwach fühlt, darf ich euch das heute mitgeben? Beginn dich deiner Schwachheit zu rühmen. Denn das ist bei Gott die Herrlichkeit. Wenn du nicht deiner Stärke zu rühmen. Warum? Denn wenn ich schwach bin, wenn ich angefochten bin, wenn ich Bedrängnisse leid und wenn ich verachtet, dann weiß ich, dass darin Gottes Kraft in mir wohnen wird. Dass Gott genau dann in und durch mich etwas tun wird, weil das ist die Voraussetzung für sein Wirken, meine Kraftlosigkeit. Und das zu akzeptieren, ist der erste Schritt zur Fruchtbarkeit, die Kraftlosigkeit zu akzeptieren. Wie schwer fällt es mir? Wie schwer fällt es mir? Denn ich will stark sein. Richtig? So, gucken wir uns also an. Jetzt, das war der erste große und grobe Überblick nach der Gesundheitsreform und Regeln und Auflagen, muss ich jetzt eine Pause machen.